Wir haben das gerade gesungen, auch wenn wir das nicht immer spüren, der Herr wirkt unter uns. Auch wenn ich es nicht immer sehe oder wahrnehme, der Herr wirkt unter uns. Und so in der Vorbereitung auf diesen Sonntag heute habe ich so empfunden, dass der Herr uns in besonderer Weise ermutigen möchte, was auch gerade in diesem prophetischen Wort zum Ausdruck gekommen ist, unsere Hoffnung nicht fahren zu lassen. Oder da, wo uns Dinge schwerfallen, da, wo uns Dinge irgendwie entgegentreten, die uns entmutigen wollen, die Hoffnung nicht über Bord zu werfen. Das kann ja leicht passieren, das kann man leicht machen, zu sagen, naja, hat doch irgendwie alles keinen Zweck. Ich glaube, dass Gott uns auch heute Morgen ganz neu ermutigen möchte und uns sagen möchte, auch wenn du das nicht immer siehst, auch wenn du es nicht immer wahrnimmst, ich bin da, ich bin an deiner Seite, ich wirke, manchmal im Verborgenen, manchmal siehst du das, aber vertrau darauf, dass ich an deiner Seite bin. Das Wort der Sprüche sagt uns ja auch, dass eine hingezogene Hoffnung das Herz krank macht. Und ich glaube, dass der Herr möchte, dass diese Hoffnung, die er uns gegeben hat, dass sie sich erfüllt. Ich glaube, dass er uns immer wieder neue Hoffnung geben möchte und dass unser Herz nicht krank sein soll, sondern ganz im Gegenteil, dass es gesund sein soll, dass es stark sein soll, weil wir Gott erkannt haben, weil wir seine Liebe und seine Güte und seine Hinwendung zu uns erkannt und gesehen haben. Und ja, es stimmt, etwas zu erwarten und immer wieder und immer weiter zu erwarten, ohne dass etwas geschieht, das macht müde, das macht traurig, das macht mutlos. Die meisten von uns haben solche Situationen bestimmt auch schon mal erlebt im Leben. Aber die Bibel sagt uns ja an vielen Stellen, dass wir die Hoffnung nicht sinken lassen sollen, dass wir uns nicht darauf einlassen sollen, das alles über Bord zu werfen, sondern dass wir festhalten sollen an dieser Hoffnung. Und deswegen habe ich euch heute ein Wort aus dem Hebräerbrief mitgebracht, was genau darüber spricht. Und ich glaube, das ist ein Wort, das der Herr zu dir und zu mir in den Situationen, in denen wir stecken, in besonderer Weise heute sagen möchte. Es ist im Hebräerbrief Kapitel 6 in den Versen 11 und 12. Ich lese euch das vor. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung, da ist es ein bisschen anders ausgedrückt. Du kannst es auch nochmal in deiner Übersetzung lesen. Da steht, es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Glauben auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Was für ermutigende Worte, was für eine ermutigende Anweisung, die uns hier der Schreiber des Hebräerbriefes gibt. Also das Erste, was ich darin sehe, was ich darin lese, ist dieser Satz, es ist unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass sich die Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, für jeden erfüllt. Es ist der dringende Wunsch des Schreiber des Hebräerbriefes und es ist mit Sicherheit auch der dringende Wunsch Gottes, dass sich seine Hoffnung in unserem Leben erfüllt. Dass das nicht einfach so dahin fließt, dahin plätschert, sondern dass das, was Gott gesagt hat, das, was er mit seiner Hoffnung verknüpft hat, in unserem Leben stattfindet und sich voll und ganz erfüllt. Und ich denke immer so, ja, Gott gibt nicht etwas, damit es sich nicht erfüllt. Ne? Das ist nicht so. Ich habe als Kind, wir hatten als Kind einen Hund und einen Cocker Spaniel. Und diejenigen von euch, die sich mit Hunden auskennen, die wissen, also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber Cocker Spaniel sind richtig gierig. Ne? Also wenn du denen irgendwas zu fressen dahin hältst und so, also unser Hund, der ist dann schier vergangen. Ja, der hat alles gemacht, um dann dieses Leckerli oder was auch immer zu bekommen. Und ich habe als Junge, ich war dann nicht immer so ganz nett zu dem Hund. Ich habe dann versucht, den Hund so ein bisschen so auszutricksen, habe mir einen Spaß draus gemacht und habe so einen Hundekuchen genommen, die haben ja in der Mitte so ein Loch und habe den an einen Faden gebunden und habe den dann so hingeworfen und gesagt, so hier. Und dann kam der Hund total begeistert, ja, das tropfte schon, der Sabber tropfte schon runter und er schoss auf diesen Hundekuchen zu und dann habe ich so in der letzten Sekunde so zack das Ding weggezogen und der Hund guckte sich um, wo ist das geblieben und lief hinter diesem Hundekuchen am Bindfaden her. Ich weiß, es ist gemein, tut mir leid, habe ich auch schon Buße drüber getan und naja, so ist das. Und ich hatte dann so manchmal meinen Spaß daran. so mit Gott, mit dem Hund, nicht mit Gott, mit dem Hund so umzugehen. Und so geht Gott mit uns eben nicht um, ne? Das wollte ich sagen. So geht Gott mit uns nicht um. Er hängt uns nicht irgendwas hin, um es dann wegzuziehen und zu sagen, haha, schön, dass du das theoretisch wusstest, aber leider irgendwie Pech gehabt. Ne? Und ihr kennt diese Spielchen mit dem Portemonnaie an der Schnur, ne? Wird auf die Straße geworfen und dann kommt der Passant und will es aufheben und dann zieht man das weg oder so. Ne? Oder, naja, wir hatten bei uns in der Gemeinde in Berlin, hatten wir ja so ein Sozialcafé und das war auch so ein Ding, da war auf dem Tresen, stand ein kleiner, ein Unterteller und da war ein 50-Cent-Stück drauf und der stand da einfach so und jeder, also ich weiß nicht warum, aber jeder, der in dieses Café gekommen ist und da an dem Tresen war und Kaffee getrunken hat, der hat dieses 50-Cent-Stück irgendwie berührt oder hat sich gefragt, warum sind da 50 Cent? Und der Witz war, das war auf dem Teller festgeklebt. Ich weiß bis heute nicht, wer das gemacht hat und warum, aber das hat mich immer wieder so fasziniert, dieses festgeklebte 50 Cent Stück auf dem Teller. Und ich dachte, nee, so ist unser Gott nicht. Ne? Gott klebt nicht irgendwas fest und dann, wenn du versuchst, das zu nehmen oder so oder zu untersuchen, dann merkst du so, oh, es lässt sich nicht bewegen. So ist unser Gott nicht. Also ihr versteht, was ich damit meine. Gott hat dir Hoffnung nicht geschenkt. Umgekehrt, Gott hat dir die Hoffnung geschenkt, damit das, was diese Hoffnung aussagt und was sich dahinter verbirgt, voll und ganz erfüllt. Und damit das, was er sagt, in unserem Leben stattfindet. Und das auch nicht nur teilweise, sondern vollständig so, wie es uns der Hebräerbrief hier sagt. Und jetzt ist die Frage, Hoffnung, ja, das ist ja manchmal so ein bisschen ein nebulöses Wort. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was Hoffnung ist. Und das hat mich wirklich begeistert. Hoffnung kommt aus dem mittelniederdeutschen Wort hopen. Also daher kommt das englische hope, ne? Aber das bedeutet eigentlich hüpfen. Und zwar voller Erwartung, unruhig hin und her springen, hin und her zappeln. Und das kennen wir alle, das wissen wir noch aus unseren Kindertagen oder wenn du Kinder hast zu Weihnachten. Die Kinder, die sind am Heiligabend vor der Bescherung außer Rand und Band. Und da passiert genau das. Da ist so diese Hoffnung, ja, da ist so dieses, so, oh, was wird da gleich kommen? Und die sind hippelig und die zappeln und springen und machen und tun und so. Ich habe euch ja mal erzählt, ich habe am Heiligen Abend bei uns zu Hause die Fensterscheibe eingeworfen, weil wir als Kinder total durchgedreht waren. Dann haben wir angefangen, uns zu zanken. Und das Ganze endete dann damit, dass ich einen Schuh nach meiner Schwester geworfen habe. Und der ging in die Scheibe. Damals waren es noch einfache Scheiben. Und peng, die Scheibe kaputt. Heiligabend, ja. Also, und du hattest schon vorher Kopfschmerzen und warst durchgedreht. Ne? Und das ist genau das, was hier dieses Wort Hoffnung, hopen bedeutet, ja. Und das geht noch weiter. Hoffnung ist also eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, die verbunden ist mit einer positiven Erwartungshaltung. Ja, also es ist immer eine Erwartungshaltung dabei. Und zwar die Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass eine wirkliche Gewissheit darüber besteht. Also genau wie zu Weihnachten. Ja, da ist diese Hoffnung, oh, ich bekomme ein Geschenk. Ich habe schon durch die Tür gelinst und da liegt was unterm Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht ganz genau, was es sein wird. Ich habe mir was gewünscht, aber ob es das ist, weiß ich nicht. Und da ist dieses Wünschenswerte, diese Erwartungshaltung verknüpft. Das ist eigentlich, was Hoffnung ausdrückt. Und deswegen, das ist interessant, sagt uns der Hebräerbrief etwas später auch noch etwas dazu, und zwar in Bezug auf den Glauben. Hebräer 11, Vers 1 lesen wir nämlich, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, der Glaube ist ein Schritt weiter. Da ist erst diese Hoffnung, diese Erwartungshaltung, zu wissen, ja, Gott hat etwas verheißen und da ist etwas, ich habe es noch nicht ganz ergriffen, ich habe es noch nicht ganz irgendwie verstanden. Also da ist etwas Wünschenswertes, aber so eine hundertprozentige Gewissheit habe ich noch nicht. Und dann kommt der Glaube rein und der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das heißt, ein Ergreifen dessen, was die Hoffnung ausdrückt. Deswegen ist dieser Ausdruck, Glauben heißt nicht Wissen, total falsch. Ja, das hört man ja manchmal so von Leuten, ja, Glauben ist nicht Wissen. Nee, Hoffen ist nicht so ganz Wissen, aber Glauben heißt, es zu wissen und es im Glauben empfangen zu haben und angenommen zu haben. Also Zuerst kommt die Hoffnung, die Erwartungshaltung, dass Gott uns gute Dinge verheißen hat und auch geben möchte. Und dann kommt die Verwirklichung dieser Dinge, also das Empfangen, indem wir sie glauben. Was für ein schöner Zusammenhang hier im Hebräerbrief. Und deswegen reicht es auch nicht aus, dass wir als Christen allein bei der Hoffnung stehen bleiben, sondern wir müssen den nächsten Schritt gehen, hinein in den Glauben, damit wir das, was wir erhoffen, auch tatsächlich in unserem Leben sehen. Aber mit der Hoffnung fängt es an. Und damit aus Hoffnung Glauben werden kann, müssen wir auch wissen, was Gott uns genau verheißen hat und was er uns genau geben möchte. Hoffnung steht im Neuen Testament meistens nicht alleine, sondern ist immer verbunden mit einer Beschreibung. Das heißt, es wird konkretisiert, was diese Hoffnung bedeutet, womit wir es bei dieser Hoffnung zu tun haben. Und ich gebe dir nur mal so ein paar kurze Beispiele. Also wenn du in deiner Bibel lese so über diese Worte stolperst, Hoffnung und so weiter, dann kannst du sagen, aha, hier haben wir wieder eins von dem. So redet zum Beispiel der Kolosserbrief von der Hoffnung des Evangeliums. Ne? Also das Evangelium ist ja die gute und frohe Botschaft Gottes. Und das Evangelium ist die Botschaft der Befreiung, der Vergebung, der Wiederherstellung, der Heilung. Und das hat Jesus überall da, wo er hingekommen ist, gepredigt und auch demonstriert, damit aus dieser Hoffnung auch Glauben wird, damit diese Hoffnung auch in Existenz kommt. Und das gilt sowohl für dich als auch für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Eine Hoffnung, die Gott uns anbietet und die wir in Anspruch nehmen können, die wir für uns empfangen können. Und darin liegt eine starke Hoffnung. Jesus kam, um uns zu vergeben und uns mit dem Vater zu versöhnen. Er kam, um uns ein neues Leben zu geben. Und egal was war, wir wissen, wir können von Neuem anfangen. Und das ist die Botschaft der Hoffnung, die diese Welt braucht. Aber dabei bleiben wir ja nicht stehen. Ich hatte euch letzten Sonntag davon berichtet, wie mir das ergangen ist, als ich Jesus kennengelernt habe. Ging ja um das Thema Gebet und so weiter. Und meine Freunde hatten für mich gebetet. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie mir vorher das Evangelium gepredigt haben. Dass sie mir vorher von dieser Hoffnung berichtet haben. Dass sie gesagt haben, du, da erwartet was ganz Neues auf dich. Du kannst mit Gott durchstarten, neu anfangen. Da wird sich für dich etwas öffnen, was du bisher noch nicht gekannt hast. Und in mir war so die Frage, stimmt das, was meine Freunde mir erzählen? Ist das wirklich so? Ich wusste es nicht genau. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dachte, wow, wenn das wirklich stimmt, dann kommt was Großartiges auf mich zu und in mein Leben. Aber ich wusste es nicht ganz genau. Und ich hatte die Hoffnung, dass das alles stimmt, aber ich wusste es nicht genau. Und was habe ich getan? Ich bin einen Schritt im Glauben gegangen. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein und ich probiere das aus. Was muss ich tun? Ich muss mein Leben Jesus geben. Okay, das mache ich. Ich gebe ihm das alles und sage, komm in mein Leben. Und dann habe ich diese Hoffnung erfahren. Dann habe ich diese Hoffnung erlebt, dann ist aus der Hoffnung Glauben geworden und die Dinge fingen an, sich in meinem Leben zu manifestieren, zu verändern. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du hier bist oder zuschaust oder zuhörst, dass du diesen Schritt im Glauben gehst, ohne genau zu wissen, was dich da erwarten wird. Ich kann dir sagen, gute Dinge erwarten dich, das ist sicher, wenn du dir das anschaust, was das Evangelium beinhaltet und beschreibt. Aber ich will dich ermutigen, diesen Schritt im Glauben zu gehen und nicht bei der Hoffnung stehen zu bleiben. Nicht zu sagen, boah, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, sondern zu sagen, ich mache das, ich ergreife das, ich entscheide mich für Jesus. Dann redet die Bibel über die Hoffnung des Heils. Das ist damit auch verbunden. Heils bedeutet Rettung, Errettung. Jesus hat uns angekündigt, dass wir errettet werden, wenn wir unser Leben in seine Hände legen, wenn wir uns seiner Herrschaft unterstellen. Und das, ich habe das gerade schon angedeutet, das bedeutet ein herausgerettet werden aus einem Leben der Verlorenheit, aus einem Leben ohne Gott, aus der ewigen Trennung von Gott, aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen zu werden. Und auch darin liegt eine starke Hoffnung, dass wir wissen, Heil und Rettung ist für uns selber da und auch für andere. Und das ist bei Gott Gott zunächst mal, wird jedem angeboten und niemand muss mehr in Finsternis und Bedrückung durchs Leben gehen, sondern da ist diese Hoffnung, dass der Herr etwas Neues tut und dass auch eine Rettung von dem Alten, das uns verfolgt und das uns plagt. Oder die Rede ist von der Hoffnung des ewigen Lebens. Bei Titus wird das beschrieben. Und wir haben diese Hoffnung, dieses Wissen, nach dem Tod ist nicht alles vorbei. Das Beste kommt noch. Die Bibel redet von der Hoffnung der Herrlichkeit. Auch darin liegt eine starke Hoffnung. Wir dienen einem Gott der Herrlichkeit. Als Christen tun wir keine profanen Dinge oder beschäftigen uns rein intellektuell mit religiösen Dingen, sondern wir haben es mit einem Gott zu tun, der herrlich ist. Wir haben es mit der Herrlichkeit Gottes selber zu tun. Schon jetzt, wir haben das noch nicht alles, aber hier ist ja die Rede von einer zukünftigen Herrlichkeit, aber schon jetzt haben wir Zugriff, schon jetzt können wir diese Herrlichkeit Gottes erleben und es kommt noch sehr viel mehr, wenn wir bei ihm sind. Und in der Bibel, und das waren jetzt nur einige Beispiele. In der Bibel ist immer wieder die Rede von Hoffnung, die Rede von der Hoffnung der Gerechtigkeit, von der Hoffnung seiner Berufung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Immer wieder lesen wir das. Gott hat Hoffnung für dich. Gott hat Hoffnung für mich. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, habe ich letzten Sonntag gesagt. Gott hat Hoffnung für seine Gemeinde. Gott hat Hoffnung, dass sich seine Verheißungen erfüllen. Und Gott hat Hoffnung, dass seine Pläne zustande kommen. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und immer wieder redet die Bibel davon, dass wir die Hoffnung nicht fallen lassen sollen, dass wir nicht mutlos und hoffnungslos werden sollen. Diese Hoffnung Gottes soll sich voll und ganz in deinem Leben erfüllen. Und das ist der Wille Gottes für dich, so wie wir das gerade gelesen haben. Und dann haben wir gerade den Vers 11 gelesen, geht es noch einen Schritt weiter. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Also hier ist auch die Rede von einem Eifer. In Bezug auf diese Hoffnung soll jeder von uns einen Eifer an den Tag legen, damit sie sich erfüllt. Und jetzt wird manch einer sagen, so, ach ja, nee, jetzt kommt's doch, ne, so ganz so einfach und geschenkt ist das mit der Hoffnung dann doch nicht. Das sind ja oft die Gedanken, die wir haben in Bezug auf die Verheißungen Gottes. Jetzt muss ich also doch etwas dafür tun, so nach dem Motto, komm mal her, ich schenke dir eine Tafel Schokolade, aber dafür musst du mein Auto waschen. Ne, so, irgendwie denkt man so, das passt irgendwie nicht zusammen. Entweder es ist geschenkt oder ich wasche das Auto und krieg's als Lohn. Das passt nicht zusammen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir in unserer westlichen Welt, wenn wir das Wort Eifer hören, sofort ein bestimmtes Bild in unserem Kopf haben. Ne? Eifer. So, wenn ich dich jetzt fragen würde, was denkst du? Ich kann mir vorstellen, du denkst sofort an harte Arbeit, an Disziplin, an Schweiß, an preußische Disziplin, ja, also jetzt sei mal schön eifrig in der Schule, damit auch was aus dir wird und so weiter. Ja, das steckt ein Stück weiter drin und es ist auch wahr, dass wir in der westlichen Welt, insbesondere was den Umgang mit dem Wort Gottes oder was das Gebet anbetrifft, oftmals viel zu lasch sind und viel zu wenig Eifer an den Tag legen. Ich glaube, da können wir noch viel von unseren Geschwistern lernen. Ich muss immer so denken an unsere Geschwister aus Afrika oder aus Asien, aus China und so weiter. Wir sind ja viele Male in Israel auf einer großen Konferenz gewesen, wo Leute aus allen möglichen Nationen zusammengekommen sind und wo auch ein Schwerpunkt Gebet war und auch biblische Lehre und so weiter. Und das war erstaunlich, Geschwister aus Afrika und Asien und so weiter zu sehen, wie hingegeben die beim Gebet waren, wie hingegeben die in Bezug auf das Wort Gottes waren. Das hat mich selber manchmal wirklich beschämt. Die sind nachts aufgestanden und haben gebetet die ganze Nacht durch. Vielleicht nicht immer alle, aber du hast gemerkt, so, wow, da ist ein Zug dahinter, ein Eifer. Die wollen das. Und ich dachte, wow, davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden, eine Hochachtung, Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber und so weiter. Aber dieses Wort Eifer, das griechische Wort Eifer, beinhaltet auch den Gedanken von Begeisterung, von Verlangen und von Leidenschaft. Und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen mehr das, was der Hebräerbrief hier meint. Ja, Ernsthaftigkeit, Fleiß, Sorgfalt gehören auch dazu. Aber hier geht es darum, dass in dir eine Leidenschaft und eine Begeisterung brennt, die gepaart ist mit Ernsthaftigkeit und Fleiß in Bezug auf die Dinge Gottes. Aber dass diese Leidenschaft im Vordergrund steht. Und wir wissen, dass diese Hoffnung, die wir von Gott bekommen, dass wir uns die nicht erarbeiten können. Sie wird uns geschenkt, aber wir müssen dieses Geschenk auch begehren und dranbleiben und sagen, ich lasse die Hoffnung nicht fahren, ich lasse die Hoffnung nicht sausen. Und in Vers 12 lesen wir etwas, was damit zusammenhängt, werdet also nicht gleichgültig. Das ist eine Warnung an uns, dass wir nicht gleichgültig werden sollen. Und das kann ja passieren durch Lebensumstände, Herausforderungen. Das kennen wir alle, dass wir beten und wir sehen, oh, es passiert nichts und dann kommt irgendwie so eine innere Haltung, dass du dir sagst, naja, ob ich jetzt bete oder nicht, ob ich jetzt an den Verheißungen Gottes festhalte oder nicht, es passiert ja doch nichts. Und das kann passieren. Das kann manchmal recht schnell passieren. Und das kann auch bei einem Christen dazu führen, dass er in eine gewisse Gleichgültigkeit abrutscht und dass dann Begeisterung und Leidenschaft einfach fehlen. Aber ich möchte heute sagen, wenn das so ist, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass das mal passiert. Wir sollen nicht in dieser Haltung bleiben, aber es ist möglich, dass das passiert und Gott weiß das. Und er kennt uns ja auch und er möchte uns dort herausziehen. Und Jesus weiß, wie es uns geht. Er weiß, wie es sich anfühlt, in Anfechtungen zu stecken, Dinge zu erleben, die uns schwerfallen. Er weiß das und er fühlt mit uns. Und ich möchte sagen, es gibt ein wirksames Mittel dagegen. Das hat uns hier der Hebräerbrief auch mitgegeben. Er sagt nämlich hier, Vers 12, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Glauben auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und dies daher auch in Empfang nehmen werden. Also der Hebräerbrief empfiehlt uns, dass wir uns Glaubensgeschwister zum Vorbild nehmen. Hier wird das Beispiel von Abraham genannt, dem verheißen worden ist, ein großes Volk zu werden. Er ist aus seinem Land ausgezogen, ohne zu wissen, wo er hinkommen würde. Später wurde ihm verheißen, deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Und das, obwohl es rein menschlich gesehen, aufgrund seines Alters und des Alters seiner Frau, unmöglich war. Aber Abraham hielt fest, er glaubte und er empfing das ihm zugesagte Erbe. Also der Hebräerbrief sagt uns, schau auf Männer und Frauen des Glaubens, wie sie durchgegangen sind. Und das ist oftmals sehr, sehr hilfreich. Ich kann mich noch daran erinnern, dass in unserer Gemeinde vor vielen Jahren mal Lauren Cunningham zu Besuch war. Lauren Cunningham ist der Begründer von Jung mit einer Mission. Jung mit einer Mission hat über diese vielen Jahrzehnte Millionen von Menschenleben verändert. Von Christen und auch Menschen, die Christen geworden sind. Und dieser Mann stand da vorne in unserer Gemeinde und das war so relativ alt schon. Und er berichtete so von dem, von der Güte Gottes und wie das Wort Gottes Leben verändert und so. Und das war für mich so ein Vorbild. Das war für mich so ermutigend, dass ich dachte so, wow, der ist sein ganzes Leben diesem Ziel gefolgt, der ist sein ganzes Leben lang Gott gefolgt. Und das war mit Sicherheit nicht immer einfach, wenn du so ein Werk gründest und so weiter. Das war nicht immer einfach. Und der stand da vorne und ich dachte so, wow, das ist ein echtes Glaubensvorbild für mich. Durchzuhalten, weiterzumachen, festzuhalten an dem, was Gott gesagt hat. Und ich will dir sagen, du musst das gar nicht so hoch aufhängen. Es gibt ja tolle Biografien von Männern und Frauen Gottes, die uns sehr ermutigen, aber wir können auch füreinander eine Glaubensermutigung sein. Ich glaube, das ist auch das, was der Hebräerbrief so in erster Linie meint, dass wir füreinander Ermutigungen sind, dass wir auf den anderen schauen und dass wenn wir schwach sind, wenn uns die Hoffnung abhanden gekommen sind, dass du auf deinen Bruder, deine Schwester schaust und dir diese Person zum Vorbild nimmst und schaust, wie ist die da durchgegangen. Und dass wir selber auch Vorbild sind im Glauben für andere. Das bedeutet natürlich auch, dass wir Dinge mit Gott erleben. Ja, das ist schon auch eine gewisse Anforderung an uns, aber Gott möchte das ja tun. Und er möchte nicht, dass wir wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen, sondern dass wir im Glauben vorwärts gehen und dass andere sich uns auch zum Vorbild nehmen können. Das ist auch immer ein gutes Korrektiv für sich selber. Also das zeigt uns hier der Hebräerbrief. Deswegen ist es wichtig, im Gottesdienst zu sein, Teil einer kleinen Gruppe zu sein, einfach Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben, um sich gegenseitig zu unterstützen und sich gegenseitig zu helfen. Und damit können wir vermeiden, in Gleichgültigkeit, Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit abzugleiten. Gottes Wunsch ist es, dass sich seine Hoffnung, die er mit wirklich großartigen Verheißungen verknüpft hat, voll und ganz in deinem Leben erfüllt. Gottes Hoffnung soll sich in deinem Leben erfüllen. Und ich will dir heute Morgen sagen, begehre diese Verheißungen mit Eifer, mit Leidenschaft, auch wenn es schwierig ist, auch wenn manche Dinge nicht gleich sichtbar sind, auch wenn wir zu kämpfen haben, bleib dran, erhalte dir diesen Eifer, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, dass das sich auch in deinem Leben verwirklicht und in dem Leben unserer Gemeinde. Und nimm dir deine Geschwister zum Glaubensvorbild und sei auch du ein Glaubensvorbild. Lebe so, dass andere auf dich schauen und sagen können, wow, so kann man mit Gott leben, so kann man auch die schwierige Situation durchgehen und vermeide es so, in Gleichgültigkeit abzurutschen. Amen.